Liebe Gemeinde, ich freue mich, mit euch heute in unserer Predigtreihe weiterzufahren. Reifer Glaube. Heute Morgen wollen wir uns mit dem dritten Kapitel des Philipperbriefes beschäftigen. Was Paulus mit dem dritten Kapitel im Philipperbrief tut, ist letztendlich, dass er eine geistliche Biografie abgibt. Die ersten 11 Verse spricht er über seine Vergangenheit. Dann spricht er ab Vers 12 über seine Gegenwart und anschließend über seine geistliche Zukunft. In den ersten 11 Versen macht Paulus was Interessantes. Er beschreibt all die Dinge, die er als Jude eigentlich mitbringt, die eigentlich doch für Gerechtigkeit vor Gott reichen müssten. Er war aus dem Geschlecht Israels. Er entstammte dem Elitestamm Benjamins. Er war als jüdische Eltern oder als Jude von jüdischen Eltern geboren. Er war ein Pharisäer. Er war ein glühender Gesetzesfanatiker. Alles Dinge, die eigentlich reichen müssten, doch um vor Gott gerecht zu werden. Allerdings für das, was er in Christus fand, erschien ihm das alles als Dreck. Er verwendet im Griechischen sogar das Wort für Kot, für Exkremente. Für Paulus stand fest, seit meiner Bekehrung gibt es wahre Gerechtigkeit nur in Christus allein. Und dann fährt Paulus fort mit seinem geistlichen biografischen Abriss und schaut in die Gegenwart und in die Zukunft, worauf wir heute Morgen den Fokus legen wollen. Wir wollen uns ab Vers 12 einmal die Verse anschauen und wollen gemeinsam bis Vers 21 lesen. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu. Hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende das Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihrer Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zur Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Soweit Paulus' biografischer Abriss. Im Grunde genommen hat jeder von uns, auch du, eine geistliche Biografie. Du hast eine geistliche Vergangenheit, eine Vergangenheit ohne Jesus. Du durchlebst eine Gegenwart, eine Zeit, in der du Schritte mit Jesus gehst, im Vertrauen auf ihn. Und hoffentlich hast du auch eine geistliche Zukunft. Der Moment, in dem wir endlich das sehen und erleben, was wir seither in der Gegenwart geglaubt haben. Doch die entscheidende Frage, die sich hier stellt, ist in meinen Augen folgende. Gestalten wir unsere Gegenwart auf der Basis unserer Vergangenheit? Oder gestalten wir unsere Gegenwart auf der Basis unserer Zukunft? Und das ist ein entscheidender Unterschied. Ich habe dieser Einheit den Titel gegeben: Reifer Glaube lebt zukunftsorientiert. Und genau darin sehe ich auch den Schlüssel für einen gesunden, lebendigen Glauben in der Gegenwart. Unsere, deine Zukunft. Doch hast du die im Blick? Darf deine Zukunft deine Gegenwart gestalten? Darf dein Ausblick deinen Glauben gestalten? Ich habe manchmal den Eindruck, dass wir dem Trugschluss erliegen, zu meinen, ein Leben mit Jesus, dabei geht es eben um eine erfüllte Gegenwartsbewältigung. Und on top springt dann noch ein Leben bei Gott raus. Aber liebe Gemeinde, ich glaube, wenn wir so denken, dann leben wir unseren Glauben sehr diesseits. Und wir berauben uns eigentlich einer hoffnungsvollen Zukunft, einer Zukunft, die eigentlich unsere Gegenwart gestalten, inspirieren, bereichern will. Und deshalb möchte ich heute Morgen einmal die Reihenfolge in unserem Text umstellen. Ich möchte zunächst einmal die Zukunft, deine Zukunft anschauen, um dann anschließend daraus Rückschlüsse zu ziehen, wie ein hoffnungsvoller Glauben in der Gegenwart aussehen kann. Zwei herrliche Aussichten also einmal zunächst. Die erste herrliche Aussicht, sehen wir in unserem Text, ist unsere Staatsbürgerschaft im Himmel. Paulus schreibt in Vers 20, denn unser Bürgerrecht, unsere Staatsbürgerschaft ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Ich halte hier in meinen Händen meinen deutschen Pass. Unsere OJA-Teilnehmer erleben mit diesem Pass immer wieder sehr interessante Erfahrungen. Sie besitzen diesen deutschen Pass, obwohl sie in Asien vielleicht geboren sind, ihr ganzes Leben dort aufgewachsen sind, vielleicht auch noch nie in Deutschland waren. Aber dieser Pass garantiert ihnen, sie sind Deutscher mit allen Rechten und mit allen Pflichten. Auch wenn sie noch nie zuvor in Deutschland waren. Wenn eines Tages der Heimflug kommt, Asien es heißt zu verlassen und sie in das Land kommen, was sie seither nur vom Hören und Sagen gekannt hatten, dann erleben sie die Bundesrepublik Deutschland. Seht ihr? Genauso verhält es sich mit unserem Bürgerrecht im Himmel. In dem Moment, wo ein Mensch hier auf Erden Kind Gottes wird, sagt die Schrift einem Menschen zu, du hast die Staatsbürgerschaft des Himmels, auch wenn du zuvor noch nie dort gelebt hast. Auch wenn keiner von uns das Reich Gottes, den Himmel, die Ewigkeit je besucht hat, so besitzt du heute schon das Bürgerrecht, ob mit Zweifel oder ohne. Deine Staatsbürgerschaft, sagt die Schrift, kann dir niemand mehr nehmen. Die ist dir sicher. Aber welche Lebensqualität kann das mit sich bringen für die Gegenwart? Und wenn der Tag kommt, an dem unser Heimflug ansteht, wenn Gott uns zu sich nimmt oder wenn Jesus wiederkommen wird, wirst du Bürger des Himmels sein. Endlich das zu sehen und zu erleben, von dem du heute nur vom Hören und Sagen kennst. Staunst du noch darüber? Ergreift dich das noch? Oder begeistert dich diese Aussicht gar nicht mehr, weil du vielleicht mittlerweile schon so diesseits unterwegs bist? Die Philipper verstanden, was Paulus meinte. Denn Philippi lag in Mazedonien und war römische Kolonie. Sie besaßen also die römische Staatsbürgerschaft und waren eigentlich Bürger Roms, aber eben in Philippi. Die römische Kolonie Philippi war dadurch gekennzeichnet, dass sie gewissermaßen Rom im Kleinen verkörperte. Man trug römische Kleider, man sprach wie in Rom lateinisch, die Verwaltung lag in römischen Händen und auch die Gesetzessprechung lag in römischen Sitten. Aber eben im mazedonischen Philippi. Was Paulus den Philippern damit sagen wollte, war schlicht und einfach, so wie die römischen Kolonisten in Philippi niemals vergaßen, dass Rom ihre wahre Heimat ist, so vergesst auch ihr niemals, dass eure wahre Heimat der Himmel ist. Und wenn ihr auch noch nie dort wart. Und wenn der Himmel eure Heimat ist, sagt Paulus, dann lebt auch so, wie man in eurer Heimat lebt. Unser heutiger Bibeltext will dir den Blick öffnen für deine Staatsbürgerschaft, die du schon hast. Unser heutiger Bibeltext will dich an deine tatsächliche Heimat erinnern, die im Himmel liegt. Und der heutige Bibeltext will dich herausfordern, deine Gegenwart auf der Basis deiner Zukunft zu gestalten. Doch darf diese herrliche Aussicht deine Gegenwart gestalten? Kommen wir zum Zweiten, was Paulus hier als Zukunft beschreibt, unseren sogenannten Auferstehungsleib, Auferstehungskörper. Paulus schreibt in Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird. Im apostolischen Glaubensbekenntnis beten wir ja, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Aber haben wir das im Blick? Dass die Auferstehung der Toten einen neuen Auferstehungsleib für uns mit sich bringen wird? Paulus beschreibt den Moment, wenn eines Tages aus dem Leib der Niedrigkeit, also aus unserem hinfälligen, älter werdenden Körper, er einen neuen Auferstehungskörper formen wird. Bei genauer Betrachtung fällt im Neuen Testament auf, dass das Neue Testament, was unseren alten Körper angeht, immer davon schreibt, dass er umgestaltet, verwandelt wird. Für die Bibel ist der Körper also nicht irgendwie das lästige Übel. Ein lästiges Übel, das Gott für den Auferstehungskörper nicht mehr brauchen könnte. Vielmehr macht die Schrift deutlich, dass Gott auf unseren verstorbenen Körper oder was auch immer noch übrig bleiben wird, zurückgreifen wird, um einen Auferstehungskörper zu formen. Wie er das tut, das bleibt göttliches Geheimnis. Aber es ist nicht so, dass der menschliche Körper durch den Tod ausgelöscht und durch die Auferstehung etwas komplett nie Dagewesenes, Neues entstehen würde, sondern dass wir umgewandelt werden. Und das macht Paulus auch schon in 1. Korinther 15, Vers 52 deutlich, wenn es heißt, und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein und wir werden verwandelt werden. Unser irdischer Leib wird verwandelt werden in einen gesunden, neuen, vollständigen, sündlosen, vollkommenen, nicht mehr anfälligen Körper. Mit einer ganz neuen Lebensqualität. Welch Trost für all diejenigen, die schon lange an körperlichen Leiden leiden. Die mit Krankheiten zu kämpfen haben. Ich glaube an die Kontinuität zwischen diesem und jenem Leben. Zwischen diesem und dem zukünftigen Leben. Auch was unser Körper angeht. Ich glaube sogar, dass wenn wir den Grundsatz der Kontinuität nicht verstehen, wir unsere Auferstehung nicht verstehen werden. Deshalb gibt ja Gott auch mit dem leeren Grab Jesu den endgültigen Beweis. Denn für den Auferstehungskörper Jesu greift Gott auf denselben Körper zurück, mit dem Jesus hier auf Erden gelebt hat, mit dem Jesus ans Kreuz ging. Würde die Auferstehung, der Auferstehungskörper, ein völlig neues mit sich bringen, nie dagewesenes, dann wäre der Leichnam Jesu im Grab geblieben. Seht ihr, wenn Paulus in Vers 21 davon spricht, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, bedeutet das nichts anderes, dass Jesus der Erste war und du und ich ihm folgen werden. Mit anderen Worten formuliert, Gott hat mit Jesus einen Prototypen geschenkt, damit wir wissen, wie der neue Auferstehungskörper in Zukunft aussehen wird. An dieser Stelle würde es mir jetzt Freude machen, tiefer einzusteigen und einmal Ausschau halten, was die Schrift zu diesem neuen Auferstehungskörper sagt. Denn daran lässt sich einiges an Rückschlüsse ziehen, auch was unser zukünftiges Leben angeht. Aber dafür fehlt die Zeit heute Morgen. Wäre es doch interessant, vielleicht sogar spannend, eine geistliche Aufgabe für dich, für das Kommen in der kommenden Woche mal im persönlichen Bibelstudium da tiefer einzusteigen. Aber darf ich an der Stelle nochmal persönlich werden? Welche Sicht auf die Auferstehung hast du? Weckt in dir das Hoffnung? Begeistert uns diese Zusage Jesu, dass eines Tages wir einen Auferstehungsleib empfangen, der dem von Jesus gleicht? Beide herrlichen Aussichten, unsere Staatsbürgerschaft im Himmel und unser Auferstehungskörper, waren wohl Tatsachen, die sehr umkämpft waren. Denn in der Tat lehrte damals die populäre gnostische Bewegung, dass der Körper völlig unabhängig von Gott agiert und auch ausschweifender Lebensstil keinen Einfluss auf das Geistliche haben könnte. Und deshalb schreibt wohl Paulus mit dieser großen Sorge in Vers 18, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, aber jetzt unter Weinen schreibe, dass sie Feinde des Kreuzes sind. Der große Apostel schreibt diese Zeilen weinend. Es schien, dass diese zwei Aspekte der Zukunft umfochten waren. Nachdem wir jetzt also mal die Zukunft, die Apostel beschreibt, genauer betrachtet haben, wollen wir zurückgehen in die Zukunft, in die Gegenwart. Wir wollen uns die Verse 12 bis 16 anschauen. Und bei genauem Betrachten in der Vorbereitung sind wir hier fünf Kennzeichen wichtig geworden, die ich dir mitgeben möchte. Fünf Kennzeichen, damit wir im Alltag beide herrlichen Aussichten im Blick behalten können. Und indem wir einen zukunftsorientierten Glauben in der Gegenwart kultivieren. Ein erstes, ich habe es einmal überschrieben, eine heilige Unzufriedenheit. Paulus schreibt in Vers 12 und 13a, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Jesus Christus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Paulus war von Christus ergriffen. Er war auch erfüllt von Christus und er war zufrieden mit dem, was er in Christus hatte. Aber es scheint, dass er mit einer Sache etwas unzufrieden war, und zwar mit seiner eigenen persönlichen Christus-Nachfolge. Ich möchte es einmal eine heilige Unzufriedenheit nennen. Und genau solch eine heilige Unzufriedenheit ist meist der erste Schritt für Veränderung. Eine heilige Unzufriedenheit ist eine Chance.
Ich glaube, dass wir sogar heilige Unzufriedenheit brauchen, um uns immer wieder selber zu reflektieren und gegebenenfalls auch zu reagieren. Ich glaube, dass wir solch eine heilige Unruhe, so eine heilige Unzufriedenheit in der Nachfolge Jesu immer wieder benötigen. Vielleicht nicht immer, aber immer wieder. Seht ihr? Stehendes Wasser beginnt irgendwann zu stinken. Es wird ungenießbar. Und irgendwann wird es sogar giftiger Nährboden für andere. Vielleicht ist so ein Gottesdienst wie heute Morgen ein Moment, wo so eine heilige Unzufriedenheit in uns aufkommt. Dann denke daran. Sie ist der erste Schritt für Veränderung. Ein zweites. Ich habe es einmal überschrieben mit eine völlige Konzentration. Eine völlige Konzentration. In Vers 13 heißt es, eines aber tue ich. Eines aber tue ich. Hier steht die völlige Konzentration im Mittelpunkt. Dem Apostel geht es darum, das Wesentliche im Blick zu haben, sich darauf zu konzentrieren. Und mit der Konzentration geht es ja auch sehr schnell um die Priorisierung. Ist Christus deine Priorität? Konzentriere ich mich im Alltag auf diesen Christus? Triffst du Entscheidungen mit diesem Christus? Die Schrift übrigens empfiehlt uns immer wieder diese Konzentration. Der Psalmbeter schreibt in Psalm 27, eines aber habe ich vom Herrn erbeten. Oder Jesus selbst verwendet es einem hochmütigen Reichen gegenüber in Markus 10, Vers 21. Eines aber fehlt dir. Oder wenn Jesus mit Martha und Maria unterwegs ist und zur Martha, sie korrigiert, und in Lukas 10, Vers 42 sagt, eines aber ist notwendig. Dann meint er genau diese Konzentration auf das Wesentliche. Paulus sagt, eines aber tue ich. Die Corona-Zeit hat ja es mit sich gebracht, dass wir uns fragen, was ist wirklich wichtig? Im beruflichen, persönlichen, familiären, aber auch im Gemeindekontext. Ist wirklich alles notwendig, was wir davor gemacht haben? Kann solch eine Konzentration auf das Wesentliche manchmal sogar gezwungen nicht auch eine heilige Reinigung sein? In der Konzentration liegt immer die Kraft, es liegt immer darin das Geheimnis der Kraft. Paulus hat es hier den Läufer vor Augen, die komplette Konzentration auf das Ziel. Das Ziel im Blick. Geheimnis der Konzentration kann man aber auch an der Lasertechnik erklären. Bei der das Licht so gebündelt wird, dass es sogar Stahl zerschneiden kann. Oder mit einem Bach, der berandet wird und zu einem reißenden Fluss werden kann. In der Konzentration liegt immer das Geheimnis der Kraft. Und das gilt auch für das Geistliche. Ein drittes Kennzeichen, das ich im Text entdeckt habe, habe ich mal überschrieben mit eine klare Ausrichtung. In Vers 13c fährt Paulus fort, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Wir sind ja geprägt von dem Denkmuster Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Dabei werden wir vielfach durch unsere Vergangenheit geleitet, manchmal sogar auch kontrolliert. Doch der ständige Blick in die Vergangenheit hält uns vielfach davon ab, uns auf das zu orientieren, auf das uns auszustrecken, was Gott in der Zukunft vorhat. Als Christen sollten wir uns aber von der Zukunft und nicht von der Vergangenheit leiten lassen. Die Vergangenheit können wir nicht mehr verändern. Was wir verändern können, ist die Bedeutung und den Einfluss der Vergangenheit auf unsere Gegenwart. Wie tun wir das? Indem wir unsere Zukunft im Blick haben und unsere Gegenwart durch unsere Zukunft beeinflussen lassen. Aus diesem Grund schreibt der Apostel: Ich vergesse, was da hinten ist. Und meint damit so viel wie: Meine Vergangenheit darf mich nicht mehr länger beeinflussen. Ich möchte von meiner Zukunft her denken und leben. Meine Staatsbürgerschaft, mein Auferstehungskörper, Zeichen der Hoffnung. Ein viertes Kennzeichen sehe ich in einer aktiven Entschlossenheit. Eine aktive Entschlossenheit. Paulus fährt fort, indem er sagt: Ich jage auf das Ziel zu. Ich jage. Jagen ist nichts Passives. Jagen ist aktiv. Aber um zu jagen, muss ich mein Ziel kennen. Ich muss meine Zukunft kennen. Ich muss in der Gegenwart bereits wissen, was auf mich zukommt. Deshalb schreibt Paulus weiter: Ich jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ein letztes. Ich möchte über die gesunde Disziplin sprechen. Ein Bereich, der in meinen Augen viel zu selten gelehrt und gepredigt wird. Oder wann hast du das letzte Mal eine Predigt über geistliche Disziplin gehört? Aus diesem Grund ist es uns im Orientierungsjahr auch ein großes Anliegen, unseren Teilnehmern persönlich, aber auch geistlich Disziplin beizubringen. Ob jung oder alt, auch im Glauben wird es nie ohne gesunde Disziplin gehen. Wie viele Personen in der Bibel haben schon gut angefangen und schlecht geendet? Ich denke da zum Beispiel an Lot, Samson, Saul, Hananias und Sapphira. Menschen, die gut angefangen haben, aber aufgrund von mangelnder geistlicher Disziplin schlecht geendet haben. Aus dem Wissen heraus schreibt Paulus in Vers 15 und 16: So viele nun vollkommen sind, lasst uns darauf bedacht sein. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst auch uns halten. Bedacht sein und einhalten, das sind Begrifflichkeiten, aus denen ich eine gesunde geistliche Disziplin sehe. Man kann gut im Glauben beginnen. Man kann schlecht im Glauben enden. Aber genau das will Gott nicht. Er will, dass aus einem gut im Glauben begonnen ein gut reifer Glauben beenden wird. Aus einem gut im Glauben beginnen, ein reif im Glauben enden. Und deshalb heißt auch unsere Predigtreihe reifer Glaube. Eine heilige Unzufriedenheit, eine völlige Konzentration auf das Wesentliche, eine klare Ausrichtung, eine aktive Entschlossenheit und eine gesunde Disziplin. Liebe Gemeinde, mein Gebet war es für diese Predigt, dass uns diese fünf Kennzeichen, dir diese fünf Kennzeichen in deinem Alltag helfen. Dich zu einem zukunftsorientierten Glauben herausfordern, und vielleicht muss man die sich sogar notieren, in seine Bibel hineinlegen, ins Losungsbuch hineinlegen, damit man genau dies im Alltag kultivieren kann. Mein Anliegen war es zudem, dass euch der Blick für die Zukunft geweckt wird. Die herrlichen Aussichten, die du hast, deine Staatsbürgerschaft, die du heute schon besitzt und eines Tages erleben darfst. Und die herrliche Zusage auf unseren Auferstehungskörper. Liebe Gemeinde, lasst uns beginnen, unsere Gegenwart auf der Basis unserer Zukunft zu leben. Möge Gott in uns dieses Umdenken freisetzen. Und genau darum möchte ich jetzt beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort lebendig ist. Dass dein Wort heute genauso noch in unsere Gegenwart hineinsprechen will. Dass dein Wort unsere Gegenwart gestalten will. Danke, dass Texte uns korrigieren dürfen. Hoffentlich. Dass wir Ausschau halten, uns von der Zukunft her leiten lassen. Damit Glaube in der Gegenwart reif wird. Dass Glaube in der Gegenwart zukunftsorientiert, hoffnungsvoll wird für uns selbst, aber vor allem auch um Menschen um uns herum. Herr, und die Dinge, wo du deinen Finger heute Morgen draufgelegt hast, das mag bei jedem von uns unterschiedlich sein. Das wecke in uns. Das schenkt vielleicht diese heilige Unruhe, damit wir Schritte im Glauben in der Gegenwart gehen können. Amen.